Herzlich willkommen zu Woche 12 im ELF Game Time Podcast. Ich hoffe, euch da draußen geht es gut und alle Spieler sind soweit fit geblieben. Wie ihr hört, heute nicht mit Kati, sondern mit mir, Mucki, als Moderator. Kati ist leider verhindert und ich spring mal in die Bresche. Wir hatten diese Woche wieder alles dabei, vom knappen Sieg der Panthers leider bis hin zum ersten Sieg der Enthroners. Aber bevor wir auf alle Einzelheiten detailliert eingehen, stelle ich euch die heutige Runde vor. Zum einen, wie immer, Tim Unger, Nummer 33, Linebacker der Tyrol Raiders. Hallo Tim.
Grüße.
Dann Valentin Rüdiger, Nummer 19, Wide Receiver der Cologne Centurions. Grüß dich, Valentin.
Grüß dich, Mucki, was geht ab?
Und Jan Weinreich, ehemaliger Starting Quarterback der Centurions, Man of Honor 2022 und ich glaube der Einzige, der dieses Jahr noch nicht auf die Rheinfire getippt hat. Hallo Jan.
Ich bin mal gespannt, wie ob es auch meine Taktik funktioniert, irgendwann richtig zu liegen. Das Ding ist ja, wenn es bis zum Finale geht und dann ist ja, dann steht man ja gegen die andere Top-Mannschaft, dann wird ja bestimmt mal einer noch auf das andere Team setzen. Das will ich ja nicht. Sobald ja einer auch gegen die Rheinfire tippt, tippe ich, glaube ich, dann auch für die. Als hätte vielleicht dieses Alleinstellungsmerkmal.
Ja, vielleicht verhilft sie noch zum Sieg am Ende des Tages bei unserer Wettgruppe hier. Um den Spieltag mal zusammenzufassen, die Scores vom Wochenende. Die Enthroners gewinnen 19-3 gegen die Prague Lions. Die Tyrol Raiders verlieren bei den Vienna Vikings 13-7. Die Stuttgart Surge feiern ihren Auswärtssieg über Social Media 31-22. Milano Siemens verliert zu Hause bei den Frankfurt Galaxy 53-14. Die Paris Musketeers gewinnen in Hamburg 29-19. Rheinfire, wer es gesehen hat, wieder mit einem über 50-Burger 60-23 gegen die Munich Ravens. Und ich halte extra das Bird and Thunder Spiel als letztes, weil es ein sehr schmerzhaftes war. Bird and Thunder verliert bei den Wroclaw Panthers 15-12. So, damit haben wir die Scores durchgegeben. Männer, erzählt mal, wie geht's euch? Wie habt ihr das Wochenende wahrgenommen? Was gibt's Neues? Valentin, ich fange mal mit dir an.
Ja, ich habe wieder Couchsport betrieben. Oh Gott, das hört sich falsch an. Ich habe euch auf der Couch verfolgt. So, oh Gott, Alter, 3 Wochen nicht hier gewesen, direkt der erste Skandal. Perfekt. Ich habe euch zugeguckt, habe ein paar spannende Spiele gesehen und habe natürlich auch mit euch mitgelitten, mit euch zwei, Tim und Mucki, weil ihr habt leider den Kürzeren gezogen am Wochenende und in zwei sehr wichtigen Spielen, die auch Playoff-Implikationen hatten. Fand ich natürlich nicht so toll, aber generell habe ich das Football-Wochenende wieder genossen und es war coole Spiele auf jeden Fall.
Ja, Tim, wie geht's dir?
Die Seele schmerzt, der Körper schmerzt, aber man hört nicht auf. Wie gesagt, toughes Wochenende, sind freitags nach Wien gereist, ins Hotel, damit wir schon vorher, danke nochmal an Cheffi Täten bei den Raiders, die uns das möglich gemacht haben. Wie gesagt, und dann sind wir freitags angereist, hatten ersten Walkthrough angereist und dann direkt ins Bett, weil wir erst um 12 oder so angekommen sind. Morgens direkt dann aufgestanden, Meetings, und dann ging es eigentlich auch schon los, wie das halt bei einem Spieltag gegen den Rivalen ist. Alles gut angespannt, jeder ist, ich würde sagen, diesmal nicht nervös, wie beim ersten Spiel. Beim ersten Spiel war ich sehr nervös. Dieses Spiel eher, ich fand, wir waren gut vorbereitet. Sind zum Spiel gefahren, absolut geiles Stadion, hohe Luft, riesengroßer Fan, ist eine relativ große Tribüne und auf der gegenüberliegenden Seite ist quasi wie so eine Waldtribüne. Das heißt, das Stadion ist quasi in den Berg reingebaut. Oder eigentlich würde man als Tiroler jetzt sagen, in den Hügel und nicht in den Berg. Geile Atmosphäre war, ich glaube, 4.500 Leute waren da und es hat sich aber angefühlt wie fast 9 im Frankfurter Stadion. Und dann haben wir leider den Kürzeren gezogen.
Dazu kommen wir ja gleich noch. Ich weiß, das schmerzt. Ich glaube, wir haben hier bei dir dasselbe Empfinden. Jan, du sitzt vor einer schönen Wand an Trikots. Wie hast du das Wochenende wahrgenommen? Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Also ich, dadurch, dass ich ja kein Spieler bin, sind meine Wochenende immer frei und darf sie dadurch auch frei füllen. Und habe mich diese Woche dann leider doch dazu entschieden, mich nicht mit der European League of Football, zumindest live, zu befassen. Ich fühle mich aber langsam auch ein bisschen, sag mal, wohler. Ich freue mich über die Ergebnisse. Ich hatte ja vor der Season mal auch nochmal so gesagt, ey, wir haben ein kompetitives Problem, ne? Die Games sind zu einseitig. Und ich glaube, so in den letzten Wochen hat man dann doch gesehen, dass die Teams aus den Top-Tiers dann doch enger an die nächste Kategorie rücken. Ne? Ich glaube, die Raiders haben gezeigt, auch wenn sie knapp verloren haben, dass sie auf gar keinen Fall weit weg sind davon, mit den Vikings mitzuhalten. Breslau auch ja knapp immer gegen Wien gespielt. Auch jetzt Barcelona, auch München und sowas gezeigt, dass sie da mit Stuttgart mitspielen können. Der einzige, ich sag mal, Stern über Bethlehem gerade sind halt noch die Rheinfeier, die irgendwie unantastbar wirken. Ein One-Possession-Game gehabt, was auch jetzt nicht so ein richtiges One-Possession-Game war gegen Hamburg. Aber das ist auf jeden Fall positiv zu beobachten.
Ja. Unser Podcast zeichnet sich ja eigentlich auch immer sehr davon aus, dass wir Spieler und Insights immer geben. Ich würde gern, bevor wir auf detaillierte Spieler eingehen, einfach mal so ein bisschen in die Runde fragen. Valentin, das kam ja auch oft auf. Du bist jetzt verletzt, du begleitest jetzt sozusagen die Spiele von den Centurions immer leider von der Bank aus. Vielleicht interessiert es die Leute mal da draußen einfach, dass du vielleicht mal so kurz anreißen kannst, wie es dir aktuell so mit der Verletzung geht, wie es erstmal körperlich vorangeht, aber auch vielleicht mental vorangeht, um einfach mal so einen Blick zu bekommen, wie so ein ELF-Spieler sich gerade fühlt und die Verletzung gerade durchsteht.
Also erstmal hatten wir am Wochenende leider kein Spiel. Wir hätten gegen Leipzig gespielt, das wurde leider gecancelt. Dementsprechend hatten wir am Wochenende so ein Fan-Event mit Training. War ganz nett. Persönlich läuft's, also rein von meiner Reha-Perspektive, läuft's ganz gut. Also ich bin jetzt die Krücken seit ein paar Wochen los, bin jetzt heute auch zum ersten Mal gesprungen bei der Physio. Ich hoffe, dass ich irgendwie Ende dieser Woche, nächste Woche irgendwie ins Laufen komme, ins Joggen und dann sieht auch alles wieder besser aus. Wie gesagt, ich probiere dem Team zu helfen, wo ich kann. Ich habe ja schon mal ein paar Mal gesagt hier, dass ich in der Box sitze und ein bisschen mit dem Charten der Plays helfe und auch mal hier und da Input gebe und ein bisschen probiere, die Receiver zu coachen, die wir haben, weil wir ja doch eine relativ junge Gruppe sind. Das gibt mir ein bisschen Sinn und auch ein bisschen weiterhin das Gefühl, als würde ich Teil von dem Team sein, logischerweise. Ich bin auch immer beim Training. Nichtsdestotrotz ist das natürlich extrem kacke. Also jeder, der mich kennt, der weiß, wie hart ich trainiert habe dafür, dieses Jahr auf dem Platz zu stehen und auch als Starter zu spielen. Und das ist natürlich scheiße, aber mittlerweile bin ich mental wieder an einem Ort, wo ich mich sehr wohl fühle und einfach nach vorne gucke. Also kann ja nichts mehr ändern daran. Habe mich jetzt damit abgefunden und dann Blick nach vorne und weiter geht's. Also ja. Kurzfassung ist, ich probiere dem Team zu helfen, wo ich kann und mittlerweile habe ich mich damit abgefunden.
Ja. Machst du die Auswärtsfahrten noch mit, die jetzt kommen?
Absolut, ja. Also wir haben jetzt noch ein Heimspiel gegen Prag zu Hause. Und dann beenden wir die Saison in Paris und da bin ich auf jeden Fall auch dabei.
Sehr gut. Apropos Auswärtsfahrten, Tim, von dir würde mich mal interessieren einfach. Auswärtsfahrten, Stichwort. Wie verbringst du die? Wie sieht so deine Auswärtsfahrt immer aus? Jeder macht ja immer sein anderen Zeug. Ich weiß, dass Oleiner immer gerne hinten sitzen und den ganze Fahrt über essen und über das nächste Eis und McDonald's Pause quatschen. Wie verbringst du die Fahrt immer?
Ziemlich bestimmt, der im Gang liegt und alle nervt.
Weil
alle
genau, das gibt es halt auch immer.
Dieses Jahr leider noch nicht, weil da hat Niklas Gustav mir jedes Mal meinen Platz geklaut. Bin ich ein bisschen
im sauer. Im Gang oder was?
Ja, wir sitzen immer relativ nebeneinander und dann haut er sich direkt unmittelbar, nachdem der Bus losgefahren ist, wenn man eigentlich noch so gerade so im Ankommen ist im Bus, schmeißt er sich schon da quasi in den Gang und legt sich hin und fängt sofort an zu schlafen. Und und ich wollte mich nicht direkt unmittelbar beim Einsteigen in den Gang legen. Aber ich bin mehr so der Serienschauer. Ich versuche meistens zu schlafen, aber sonst wird immer irgendeine Serie runtergeladen, versuche Serien aufzuholen. Eben schon drüber gesprochen, One Piece aufzuholen. Sowas ist dann halt der Plan auf einer Busfahrt. Ab und zu, also meistens. Der Gameplan wird nicht wirklich mehr geschaut, weil der muss sitzen bis dahin. Und dann meistens wird das nur noch in den 2-3 Stunden vorm Spiel einmal noch reingeschaut in die eigenen Notes, die man sich selber gemacht hat. Aber sonst viel essen, viel Serien schauen Das ist meine passende Vorbereitung.
Und mittlerweile hat man den Luxus, dass man immer schön, also im besten Fall einen Tag vorher anreist. Dadurch hat man immer noch so ein bisschen Luft und noch ein bisschen immer Entspannung im Hotel. Ist auch mal ganz cool.
Jan, kennt ihr noch früher die Spiele, wo man so 4 Uhr morgens losgefahren ist?
Ja.
So 13 Uhr aus dem Bus raus, wenn man noch im Stau stand, schnell umgezogen oder teilweise im Bus umgezogen.
Ja,
so
genau.
So ein Spiel gespielt und dann hieß es auch schon wieder, ey, schnell umziehen und so. Dann hast du so einen 18-Stunden-Tag Footballspiel in den Knochen. The good old days.
Dann kam nochmal Domino's Pizza um die Ecke mit schön 18 Kartons.
Wenn es gut lief. Oder man ist nach einer halben Stunde beim nächsten Burger King rausgefahren.
Genau.
Und dann hieß es, ihr habt hier 45 Minuten und die letzten Leute dann mit einer Bestellung dann auch in den Bus reingelaufen.
Ja.
The good old times.
Vermisst du das, Jan, wenn du mal immer so darüber nachdenkst? Vermisst du so eine Fahrten?
Ja, meinst du, ob ich jetzt die, du bist gerade kurz abgehauen, ob ich die Zeit vermisse, so Football an sich oder damals noch so?
So eine Momente einfach, ich sag mal, ja, Football an sich ja, aber auch solche Momente einfach noch zu erleben oder?
Ja, also ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Football-Romantik, die wir ja dann noch mit uns tragen dürfen. Ne, Mucki, du kennst ja dann auch noch aus der Jugend oder so, wie das dann früher war oder dann aus GFL-Zeiten. Ich glaube, also besser war es nicht, aber das sind einfach ein paar Momente, die, glaube ich, die es so nicht mehr geben wird, jetzt so in der ELF, der European League of Football, durch die Professionalität. So diese Sachen, die einfach ein bisschen abgefuckt haben, aber dann, man hat sie ja dann irgendwie so zusammen durchgestanden. So ja, ein paar Sachen, also das kann man jetzt im Podcast vielleicht nicht droppen, die man dann machen konnte, die man nicht machen konnte, wie Auswärtsfahrten abgelaufen sind. Die liefen in der GFL teilweise ein bisschen anders, würde ich sagen, als sie heutzutage laufen. Das war schon lustig und schön. Da sind schon einige coole Storys bei entstanden. Aber wie gesagt, ich glaube, im Großen und Ganzen ist es jetzt deutlich besser. Da geht vielleicht die ein oder andere Anekdote verloren. Dafür hat man andere Sachen heutzutage zu erzählen.
Das stimmt. Schön zu hören auf allen Seiten. Ich würde vorschlagen, wir springen damit ins erste Spiel. Jeder weiß jetzt mal so ein bisschen hier, wie der andere denkt. Hamburg verliert zu Hause gegen die Paris Musketeers. Valentin, du hast dich darauf vorbereitet. Hau rein.
Es war glaube ich, ein Spiel, was auf Augenhöhe, zumindest auf dem Papier, abgelaufen ist. Interessant ist, dass Hamburg immer noch mit Moritz Marx startet. Ja, sie haben ja den Isaiah Green auf der Bank, aber irgendwie Moritz Marx kriegt ja nach wie vor den Vorzug, was natürlich für Hamburg an sich irgendwie ein Nachteil ist, weil sie halt nur mit 3 A's spielen. Gleichzeitig freut es mich natürlich, gerade weil Jan hier ist, dass ein deutscher Quarterback in der Liga weiterhin das Vertrauen bekommt, zu spielen. Und hat er auch nicht schlecht gemacht. Muss man sagen, dass das relativ einseitig war. Also Hamburg konnte den Ball nicht laufen richtig. Und das Einzige, was wirklich funktioniert hat, ist halt tief auf Malik Stanley zu gehen, der ein richtig gutes Spiel hatte. Auf der Gegenseite ist ja die Defense das, was Hamburg eigentlich ausmacht, vor allem die Front 7 oder noch spezifischer die D-Line. Das hat Paris, muss ich sagen, sehr, sehr gut gemacht. Also sie kamen gar nicht ins Spiel richtig. Also die gesamten Hamburg-Defense hat nur 1 Sack und 3 Tackles for Loss in total, was für Hamburg schon nicht gut ist. Das heißt, die Pariser O-Line, die am Anfang der Saison auch relativ lückenhaft war, echt bombenhaft gespielt. Zach Edwards hatte Zeit und wenn nicht, hat er seine Zach Magic gemacht. Also auch überragendes Spiel von ihm. Und hat halt seine Waffen gefunden in Kyle Sweet. Remy Bertolini hat gescored, Mutella Moreno hat gescored, sie haben Trickplays ausgepackt, Kyle Sweet wirft einen Touchdown. Also ich glaube, die hatten Spaß, die Jungs. Und haben dann einfach ein gutes Spiel gewonnen in Hamburg. Also für mich halt spielentscheidend. Die starke Paris O-Line, die halt das, was das Hamburger Team ausmacht im Moment, nämlich die D-Line, einfach im Schach gehalten. Und dann ist Hamburgs Offense einfach zu einseitig, weil der Lauf nicht funktioniert hat und Malik Stanley kann auch nicht jedes Play machen. Und dann fehlt ihm vielleicht noch der 4. Playmaker auf A irgendwo im Team. Und dann gewinnt Paris das Ding relativ souverän in Hamburg.
Es ist natürlich als Quarterback eine super beschissene Situation, dass die Anspielstationen fehlen. Ich glaube, das hatten wir in Köln damals ja auch in den ersten beiden Seasons, dass uns entweder Quinton gefehlt hat oder im zweiten Jahr, dass wir einfach gar keinen zweiten Ami hatten, das super lang gedauert hat. Einerseits handicapt man sich dadurch, aber ich glaube, dass vor allem Moritz dadurch zeigt, dass auch deutsche Quarterbacks performen können. Dass es halt auch nicht immer nur dieses Doppel-Ami-Ding sein muss, sondern er beweist halt auch gerade seine Qualitäten, ist ein Playmaker, den einen Ball, den er da wirft, so unter Pressure mit der Hand, da siehst du einfach, wie wohl er sich in der Rolle fühlt und dass er jetzt auch wirklich von seiner Verletzung zurückgekommen ist. Und also für mich verstrahlt er gerade einfach eine Menge Confidence. Und ich glaube, es ist einfach, die Hamburg Sea Devils sind raus aus der Saison Und genau das sollte jetzt das Projekt sein. Ne, das Projekt sollte sein, Moritz, Marc als Starter zu etablieren. Sie können keinen zweiten Ami holen, die Signing Period ist vorbei. Es bringt dir gar nichts mehr, den Ami spielen zu lassen. Und Moritz, der jetzt einfach gerade gut spielt, muss spielen, um zu wachsen, muss spielen, um diese Rolle anzunehmen, damit Hamburg nächstes Jahr dann wieder zur alten Stärke aufgehen kann. Und man darf ja nicht vergessen, Hamburg ist das einzige Team in der ganzen Liga, was zwei deutsche Quarterbacks hat, die man auf den Platz stellen kann. Gibt es zurzeit kein anderes Team, was das von sich behaupten darf. Sie haben immer noch Salio Cisse und sie haben Moritz vorne. Das heißt, das Projekt Moritz, Marc und deutscher Quarterback muss in Hamburg weiterleben. Alles andere wäre für mich ja, völlig sinnlos.
Freut mich sehr, dass du diese Vorlage aufgenommen hast direkt. Die Punkte hatte ich auch aufgeschrieben,
komisch,
mit dem Quarterback.
Komisch, dass ich da so...
ja, deshalb habe ich dich auch angesprochen.
Storyline aufnehmen,
ja, ne? Wir kennen uns ja schon ein paar Tage. Ich habe auch aufgeschrieben, dass ich hier, dass Moritz Marc die beste Patrick Mahomes Impression geliefert hat an dem Wochenende. wirklich, also Hut ab, Respekt, wie Jan schon gesagt hat, mit einem A weniger so eine Leistung zu erzielen als deutscher Quarterback in der Liga gegen Paris. Wirklich starke Leistung. Und ich wollte noch irgendwas sagen. Was wollte ich noch sagen? Ach so, genau das habe ich nämlich auch aufgeschrieben mit dem Projekt, ne? Dass das jetzt die Chance ist, Hamburg weiß, die Saison ist vorbei. So, gib dem Jungen mal die Raps, gib dem Jungen mal die 3-4 Spiele, um sich zu beweisen, um Erfahrung zu sammeln, damit man nächstes Jahr sich zusammensetzen kann und gucken kann, ey, können wir so ein Jan Weinreich 2.0 Projekt aufziehen? Können wir zwei Amis holen? Können wir einen Receiver holen? Können wir einen Running Back holen?
Dann gehst du 3-9 und verpasst die Playoffs. Das wäre, also, so darfst du es ja nicht machen, du blöd. So.
Ja. Nee, es soll ja nicht du sein, Jan.
Ja, nein, eine Sache dazu ist ja, Moritz hatte den Starting-Job ja schon. Moritz hat wirklich auch, und ich finde, so ist es dann auch richtig, und ich glaube, das hat sich auch bewiesen, die deutschen Quarterbacks, die so ein bisschen durch den Dreck gegangen sind, um sich den Starting-Quarterback-Job zu verdienen, sind auch die dann oft erfolgreich waren, so in der Vergangenheit. Und Moritz ist halt auch durch den Dreck gegangen, diese Backup-Rolle angenommen, in Position-Battle gewonnen und steht dann halt in diesem Halbfinale und ja, verletzt sich halt an der Schulter, ne? Und musste sich jetzt davon zurückkämpfen, was ja völlig normal ist, dass dann man sagt, ey, wir können nicht mit dir als Starter gehen, weil auch er sich einfach, glaube ich, auch nicht fit gefühlt hat und sich jetzt schon wieder diesen Starting-Spot zurückgeholt zu haben, schon wieder, sag ich mal, durch den Dreck gegangen zu sein, diesen harten Weg, ne? Und jetzt sich wieder das verdient zu haben, ist glaube ich, dann auch, ja, zeigt einfach, wie stark er ist, mental und auch spielerisch und dass sich das einfach verdient hat. Deswegen nochmal, Moritz hat sich diesen Job schon mal gewonnen, hatte das Vertrauen in Hamburg, hat es nur durch eine Verletzung verloren, hat es jetzt richtigerweise wieder zurückgewinnen können und deswegen ist das nächste Projekt oder das Einzige, was Hamburg Sea Devils sich Sorgen drum machen sollen, ist, wie kriegen wir diesen Jungen besser, wie kriegen wir, dass er genügend Erfahrung sammelt, was können wir dieses Jahr lernen aus ihm, damit wir nächstes Jahr mit diesen Erfahrungswerten frisch in die Saison starten.
Was wäre dein Ansatz dafür, wenn du jetzt bei Hamburg unterwegs wärst, Jan, was wäre dein Ansatz dafür, Moritz quasi dahin zu bringen?
Also,
weil du kannst ja auch aus Erfahrungen sprechen.
Naja, ich denke mal, starten ist natürlich das Allererste. Ich denke, das Zweitwichtigste, und das ist auch einfach ein Punkt jetzt schon, das Vertrauen aussprechen, ihm jetzt schon klar zu machen, nächstes Jahr gehen wir auch mit dir, weil das, was wir gerade sehen von dir, das gefällt uns, ne? Dass du auch einfach weißt, alle Fehler, die du jetzt machst, sind auch Fehler, aus denen du lernst. Das war für mich vor allem im ersten Jahr das Wichtigste, zu wissen, pass auf, es kann auch mal ein Scheißspiel sein, aber ich kann mich am Ende montags hinsetzen und mich darauf hundertprozentig fokussieren und muss an der nächsten Woche nicht oder auch in dem Game selber nicht irgendwie zwanghaft meine Leistung krass verbessern, um meinen Starting-Spot zu sichern, sondern es geht nur ums Gewinnen und es geht darum, diesen Prozess nach vorn zu fügen und da das ihm klar zu machen. Und ich denke mal, nächstes Jahr fürs Roster-Building. Ich fand, sie hatten dieses Jahr starke europäische Running Backs. Ich denke, die werden sie nächstes Jahr halten können. Wenn du Malik Stanley halten kannst, der einfach ein Big Buddy ist, ne? Der, ja, wie gesagt, dir One-on-Ones gewinnt, dann würde ich mich mal in der Liga umschauen. Wenn du jetzt so einen Tony Tate bekommst, so einen Speedstar, jemanden, den du vielleicht auch ins Running Game einbinden kannst, jemanden, den du, sag mal, mehr ums Feld rumbewegen kannst, ihm Moritz zur Seite stellen. Weil nochmal, also ich kenne Moritz ja auch. Moritz ist checkt Football, Moritz versteht alles, Moritz kann in jedem System spielen, der hat auch schon genug Football gespielt, also ist ja auch mein Jahrgang, der hat genauso in der GFL schon gestartet, im jungen Alter gegen Braunschweig gespielt, gegen andere Defenses gespielt, der hat schon genug auf den Sack bekommen, der hat schon genug Eier gezeigt und jedem bewiesen, dass er diese Rolle annehmen kann. Jetzt geht es halt wirklich nur darum zu sagen, okay, das ist dein Job, was sind die Fehler, an denen wir arbeiten müssen, lass uns darauf fokussieren, lass uns das mitnehmen, lass uns das Jahr gut finishen und nächstes Jahr geben wir dir das, was du brauchst.
Finde ich, gute Aussage.
Gute Aussage. Und was ich auch geil finde, ist einfach, zeigt auch so charakterlich einfach, dass, wie Jan schon meinte, Moritz auch einfach dranbleibt und halt einfach competet und einfach auch kämpfen möchte. Weil wie oft, wie ihr kennt selber, als Spieler, wenn man diese Backup-Rolle ständig hat und diese Zeit investiert, wir reden ja hier wirklich immer über Auswärtsfahrten, über dreimal die Woche Training, Off-Season beginnt schon, weiß ich nicht wann eigentlich direkt nach der Season. Und aus einer Verletzung dahin wieder zu kommen und zu kämpfen und wieder durch Kampf und durch Umstände halt einfach diesen Spot zu bekommen, ist halt einfach auch charakterlich einfach stark, weil wie oft brechen denn Spieler weg, hören dann auf, Arbeit ist wichtiger, Familie ist wichtiger und machen dann einfach was anderes und hören dann mit Football auf. Und das ist, finde ich, bei dieser Sportart halt auch immer geil zu sehen, dass wenn du dann dranbleibst und einfach weiter kämpfst, einfach diese Chance kriegst und Moritz verdient dann da auf dem Platz steht. Und wir haben, Jan, wir haben sogar mit ihm in der Nazi gespielt, weißt du noch? Das war...
Ja klar, also ne, Moritz ist auch da nochmal ganz lang dabei, das meine ich nochmal, ist genau den Weg gegangen, den man gehen soll, und nochmal, wer so lange auch da mitzieht, Moritz hat auch übrigens kurze Zeit auch mal aufgehört und so, ist dann letztes Jahr wieder zurückgekommen, ich glaube, er weiß auch ganz genau, für was er die Zeit investiert, für was er das macht, und solche Leute willst du, glaube ich, am Ende auch auf dem Platz stehen haben, und dann hat er es auch einfach verdient. Ich habe dir das beim Nick Alfieri im Podcast mal gesagt: Wenn jemand so gut ist wie der Moritz, wenn jemand das mitbringt, was der mitbringt, der hat genug Starts auf dem Buckel, der kennt die Leute, der kennt das System, jeder weiß, dass der committed ist, dann gibt es keinen Grund, warum ein Moritz Mark nicht starten sollte. Vor allem, wenn du noch dahinter Celio Cisse hast, der auch gestartet hast, dem du auch, wenn mal irgendwas passiert, zwei, drei Spiele starten lassen kannst oder was auch immer. Oder du machst auch wieder ein QB-Battle draus, das ist ja auch wieder eine Option, ne? Wie gesagt, da sollte nichts gegen sprechen. Es sollte keine Argumentation geben, warum du es nicht machst. Vor allem, weil du auch dieses Jahr wieder gesehen hast, ein Ami-Quarterback bringt dich vielleicht in Hamburg dann auch nicht nach ganz oben.
Ja, gutes Stichwort.
Das wäre eigentlich noch meine nächste Frage gewesen. Glaubst du, das war der falsche Schritt, dass Hamburg mit einem Ami geht?
Entschuldigung, ich esse gerade schon meinen Löwenanteil, was wir gleich noch bewerben.
Mahlzeit.
Ich glaube, Ja, Sally hat Quarterback gehabt, man hat sich dann dagegen entschieden, das weiterzuziehen. Moritz hatte den Job ja auch gewonnen. Und ich glaube, dadurch, dass Moritz verletzt war an der Wurfschulter, war das schon die richtige Entscheidung, da nicht mit Moritz zu gehen, weil du einfach nicht weißt, wie du recoverst. Wenn wir jetzt in der NFL wären, wie jetzt bei Brock Purdy, wo einfach jemand Fulltime-Treatment bekommt und du weißt, pass auf, wir haben die besten Ärzte, 24/7, die besten Physios, dann wäre das kein Problem. Aber wir sprechen ja hier immer noch von jemandem, der nebenbei noch sein Side-Hustle macht mit Familie, Freunde, studieren, arbeiten. Und dann ist das Ding einfach ein bisschen zu unsafe. Aber nochmal, ich glaube, diese Entwicklung zeigt ja einfach nochmal, dass das kein Mover von Hamburg von wir wollen nicht, sondern man kann nicht, weil man hat sich ja jetzt auch wieder geilerweise schnell für Moritz entschieden. Und da sitzt ja ein Ami auf der Bank. Und das muss man ja einfach mal sagen. Da sitzt ja ein Ami hinter ihm. Und das kennen wir alle. Das passiert nicht so häufig, dass ein Team dann immer noch sagt, obwohl man Ami hat, pass auf, wir lassen dich trotzdem spielen. Und das ist, wie gesagt, einfach ein absoluter Vertrauensbeweis und zeigt nochmal, dass man sich den Ami nicht geholt hat, weil man wollte, sondern weil man musste.
Gutes Stichwort, was du gerade meintest. Hamburg ist aus dem Playoff-Race raus. Mit der Niederlage gegen Paris ist es leider das gewesen, die Saison. Hamburg kommt nochmal in Bezug nochmal auf diesen Positionskampf oder auch auf die Entwicklung nochmal nach Berlin. Es ist unser letztes Spiel, es wird nochmal ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Das ist Zukunftsmusik. Tim hat mit den Tyrol Raiders leider auch, wie ich, in Wien verloren, 13-7. Tim, was war los? Wie war das Spiel?
Boah, ich glaube, unter anderem wieder ein Spiel, warum als auch für den österreichischen Football war, in die ELF zu gehen. Wir haben wieder gezeigt, dass wir halt auch, ich glaube, beide nicht zu Unrecht, oder zumindest ein Team bis jetzt von uns, nicht zu Unrecht in den Playoffs steht. Unser Ziel ist, das quasi am Wochenende dann fix zu machen, dass wir dabei sind. Es war, wie gesagt, einfach ein gutes Spiel auf Augenhöhe. Das, was man eigentlich von den Raiders und von den Vikings gewohnt ist, nicht wie beim ersten Spiel. Beim ersten Spiel war es ein bisschen Not gegen Elend. Beide haben nicht gut gespielt. Die Vikings haben da ein bisschen weniger schlecht wie wir gespielt. Und dieses Mal haben wir es genau umgedreht. Wir hatten beide klasse Spiele gehabt. Und haben einfach auch, einfach, ja, dann nachher am Ende doch den Kürzeren gezogen. Unsere Defense hat wieder gut gespielt. Wir hatten echt ein paar gute Plays dabei. Unser Offense-System ist wieder aufgegangen, das, wie wir uns das eigentlich erhofft haben, jetzt mit dem neuen Quarterback. Und das ist einfach schön zu sehen, dass man einfach auch, wo wurde dann auch am Abschlusshuddle auch bei uns gesagt, dass das definitiv für uns einfach die richtige Entscheidung war, mit Joe den Rest der Saison zu gehen. Und dass wir hinter Joe stehen, auch wenn wir verlieren gegen die Vikings, was wir uns natürlich nicht gehofft hätten. Und ja, das ist halt dann manchmal das Ding. Wir haben da in der Defense einfach, ich glaube, 3 oder 4 große Big Plays zugelassen, die uns dann im Endeffekt das Genick gebrochen haben. Und ja, beim nächsten Mal, wenn man sich dann vielleicht im Halbfinale wiedersehen sollte, darf das halt nicht passieren.
Ja. Sehr schade. Ich habe die Highlights mir angeguckt. Ich habe es leider nicht geschafft, das komplette Spiel mir anzugucken. Was ich wieder schade fand, war, dass dieses klassische Play Trips zu einer Seite, Verticals, durch die Mitte, Bierbaumer, er legt das Ding wieder über die Mitte hoch.
Jo.
Und der catcht es wieder und stumbelt sich wieder und kämpft sich zu einem Touchdown. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ist so wieder
ein, passiert. Ist so ein bisschen Gronk-Style, der Typ, ne, finde ich. Also jedes Mal, wenn er einen Ball fängt und dann prallen Leute links und rechts ab und irgendwie geht er nicht runter. Ich finde das immer wieder faszinierend. Also der hat so diese Gabe, der Bierbaumer, ja, dass er einfach nicht runtergeht.
Da merkst du vor allem wieder, was so ein Tight End, nicht nur in der NFL, auch bei uns in der Liga, einfach für einen Game Changer ist, ne? Weil solche Leute, solche Buddies so schwierig zu verteidigen sind und so schwer auszurechnen, also so, nicht ausrechenbar sind, weil sie natürlich auch im Running Game im Threat sind, ne? Und ja, siehst du auch da wieder, ist schon die zweite Saison im Bierbaumer schwierig, echt schwierig zu stoppen.
Muss man einfach lassen, vor allem dieses Jahr ja sogar noch mehr, jetzt vor allem die letzten Spiele noch mehr als Tight End eingesetzt worden. Auch viel als Hip-Guy, True Tight End, viel auch im Blocking-Scheme drin. Sonst war er mehr viel außen als Einser-Receiver, wo er einfach auch der hat einfach unfassbar gute Hände, lange Arme, ist noch groß dazu und behauptet sich damit einfach. Wir haben es, erstaunlicherweise haben wir genau diese Route, das die ganze Woche trainiert und wussten, was kommt. Und dann mit dem geschlagen zu werden, wenn du weißt, was kommt, tut halt einfach weh.
Ja. Aber ist auch immer die Umsetzung.
Ja, man kennt es. Es war ein guter Wurf.
Ja,
jeder, der den Wurf gesehen hat, der weiß.
Sehr guter Wurf. Ja. Direkt über den Linebacker drüber. Genau. Viel tiefer kannst du nicht werfen, viel höher geht auch nicht. Also, es war ein kleines Fenster auf jeden Fall.
Und jetzt musst du überlegen, dass Lucky halt auch 1,90 groß ist und der läuft halt neben einem gleich großen Menschen her und dann wirft er ihn einfach perfekt. Das muss man dazu sagen.
Also, ich würde auch sagen, der Wurf gegen Lucky war hervorragend. Ja. Die einzige Frage, die ich mir stelle, musst du nicht beantworten, aber was ich oft gesehen habe auf Tape, ich habe ja, darf ja dann auch scouten und sowas und habe ja jetzt das Full Game Tape und kann alles sehen. Wir hatten eine Situation, dass wir eine 1:1 Situation auf der linken Seite hatten zwischen Carr und eurem DB mit der Nummer 7 und oben drüber stand euer anderer amerikanischer Safety und ihr wolltet kurz so tun, als ob ihr, oder zumindest angezeigt, als ob ihr ihn zu zweit covert. Und mit dem Snap ist dann euer Ami-Safety rüber. Und da stellt sich mir halt die Frage, wolltet ihr Bierbaumer alleine covern? Was du nicht beantworten musst, weil es ist ja Playbook. Mit Lucky. Und Lucky muss die Route wissen. Oder ist es auch so, dass einfach die Nummer 21 rübergehen muss, um ihn dann auch zu doppeln und einfach eine Sekunde zu lang da beim amerikanischen Receiver bleibt? Weil wenn er sofort rüber shootet, dann lege ich 100 Euro drauf, dass Helbig auch einen Pick wirft, weil er hat nicht einmal in dieser Wurfbewegung, zumindest sieht so auf Tape aus, rübergeguckt, der Safety mit ins Bild kommt oder nicht. Und ich habe mir den Wurf heute, wie gesagt, noch zwei, dreimal angeguckt, dachte mir so, bist du eine Sekunde früher da, pickt euer Safety den, weil Helbig, glaube ich, sich sehr sicher war, das Matchup auch zu haben.
Ja, oder nimmt vielleicht auch den Killshot. Ist halt immer so die Frage. Ja, also ich glaube, in unserer Defense ist Lucky einer der besten Athleten, deswegen hatten wir kein Problem damit, das Matchup so auf uns zu nehmen. Mhm. Das war einfach so gewollt. Und ich sag mal so, Army DB, das ist halt so das, was du eigentlich auch zulassen willst in der Defense, ist, wenn du deinen Army DB gegen den Army Receiver stellst, das ist schon, wo du es einfach, also du willst sie halt machen lassen. Deswegen holst du einen Ami-DB auch, der auf dem Niveau unterwegs ist. Und ja, es ist dann einfach, wie gesagt, war ein guter Wurf, war vielleicht eine Sekunde zu spät reagiert, hätte man vielleicht eher darauf reagieren können. Ich war vorne an der Line, ich habe davon nicht allzu viel mitgekriegt in der Situation. Nur nach einem Film. Na, aber ja. Wie gesagt, von uns war es gewollt, weil wir einfach davon ausgehen, dass Lucky auf dem Niveau ist. Und wenn er sich eine Sekunde später dreht, kann es auch sein, dass Lucky den vielleicht pickt oder vielleicht die Deflection macht, seine Hände spielt. Da kann man jetzt Erbsen zählen.
Irgendwo musst du Mismatch ja auch einfach aufgeben, ne? Aber ich meine, was mir in eurer Defense echt gefällt, ihr habt sie ja, so wie ich mitbekommen habe, auch ein bisschen umgestellt. Coach Kevin Herndon callt ja die Defense jetzt inzwischen wieder. Also ihr habt einen neuen Defense-Coordinator drin und man sieht auf jeden Fall, dass ihr da eine neue Identität habt. Und was mir echt gefällt jetzt bei euch und was euch auch erlaubt hat, Wien zu stoppen, ist, ihr spielt halt super geilen Contain-Football. Ne? Also ihr lasst keine tiefen Pässe eigentlich zu, gab ein, zwei Aussetzer. Also ihr covert die Tiefenzone sehr gut, gleichzeitig schafft ihr es, die Box zu füllen, stoppt damit das Running Game. Also Wien, so wie ich es gesehen habe, hatte Riesenprobleme, den Ball dann auch zu laufen oder euch zu dominieren, was sie in der Vergangenheit bei anderen Teams geschafft haben. Und gleichzeitig, und das finde ich, ist dann auch mal so ein Zeichen für eine gute Defense, ist, ihr hustelt alle. Also sobald irgendwie man einen Ball hat, ihr hustelt, jeder geht zum Ball, ihr macht sichere Tackles und damit containt ihr halt die Big Plays. Und dann kann man euch halt am Ende ja vielleicht auch nur schlagen, wenn man dann halt diese Star-Plays macht mit euer bester Spieler, der beste Spieler des anderen Teams. Und wer das Play macht, gewinnt das Spiel. Und das spricht dann einfach für gutes Niveau und hohes Level in dem Game. Macht dann auch irgendwie Spaß, im Nachhinein sich das auch alles nochmal anzugucken.
Das sehe ich ähnlich. Wirklich viel kann ich da auch nicht mehr hinzufügen. Es ist halt so, dass wir extrem Assignment-Football spielen und jetzt merkt man, finde ich, auch wieder, wo Kevin wieder alter, neuer DC ist, dass unser System einfach so gut aufgeht, weil wir einfach, jeder in der Defense weiß ganz genau, was abgeht. Jeder weiß ganz genau, was er spielen muss, wie er spielen muss. Und es macht auch einfach Spaß, die Defense zu spielen, muss ich dazu auch sagen. Ich habe hier jetzt in den letzten 3 Jahren so viel dazugelernt und es ist halt schön auch so in dieser familiären Situation mit generell dem ganzen Team zu sein, dass du einfach noch so viel dazulernst. Und ich glaube, ich habe auch einen großen Schritt gemacht, bei weitem noch nicht. Also auf dem Niveau wie Lucky bin ich noch nicht, aber da ist das halt immer noch mein Ziel. Natürlich auch, ich glaube, 4 oder 5 Jahre älter wie er. Aber ja, das ist, wie gesagt, wie du schon sagst, Starplay gegen Starplayer, dass irgendwer muss das Play machen. Wenn es andersrum ist, dann gewinnen wir das Spiel.
Und das finde ich immer so schade, dass es wirklich immer, du fährst dahin, du weißt, es wird ein geiles Spiel und dann verlierst du diese Spiele so knapp und weißt, dass wenn die Würfe nur ein bisschen anders fallen, ein Big Play auf unserer Seite, dann gewinnt man so ein Ding. Und ich hatte ja auch die Erfahrung, diese ganze Kulisse, die Fans, die meiner Meinung nach haben sie Mikrofone an den Trommeln in den Stands. Es war so laut, dass ich glaube, dass sie über die Stadionboxen diese Trommeln einfach lauter gemacht haben. Ist eine Vermutung, Ironieschild. Es war so laut und dann hast du sie einfach so knapp an der Niederlage und kannst es wieder nicht closen. Es ist einfach, und dann fährst du nach Hause und denkst dir, Mann, ey, jetzt entweder sehen wir sie nochmal das dritte Mal oder dann halt erst nächstes Jahr. Und das ist halt immer so schade, dass du halt einfach immer nur zupacken musst und dann hapert es immer an den Kleinigkeiten. Es ist einfach, das ist halt einfach.
Es tut weh.
Tut sehr weh. Zusammengefasst, Tirol steht somit 7-3, ist mitten im Playoff-Kampf noch um den besseren Seed. Vienna Vikings gehen 10-0 und damit würde ich sagen, können wir das Spiel schließen. Habt ihr noch irgendeinen letzten Satz, den ihr zum Spiel sagen wollt? 3-2-1, nein. Dann kommen wir zu den Berlin Thunder Spiel. Ich lache leider, weil ich aus der Emotion heraus noch sehr verletzt bin. Ich glaube, es gab bisher kein Spiel, nicht mal der Abstieg damals aus der German Football League zweimal hintereinander in die dritte Liga hat so wehgetan wie diese Niederlage. Ihr habt es gesehen oder auch nicht. Hinfahrt super entspannt, war eine schöne Mischung aus Fokus und aus Entspannung. Also wir hatten genau den richtigen Mix, hatten dann 17 Uhr Spiel, hatten also am Samstag noch relativ viel Zeit für Meetings und so weiter, fahren zum Stadion. Ich muss sagen, schönes Stadion, schöne Kabinen, groß, geiler Platz, geiles Wetter, warm. Gehen ins Spiel und relativ früh verletzt sich Tony Tate, Was man leider an der Stelle sagen muss, ist natürlich schade für ihn, aber für so ein Spiel ist es halt einfach wirklich ein Game-Changer, wenn sich der Nummer 1 Receiver von denen einfach verletzt, worauf man sich vorbereitet. Verletzt sich relativ früh, Defense hält und die Defense von Panthers hat eigentlich genau das gespielt, was wir erwartet haben. Cover Zero, Blitzen uns die Hütte voll. Mit einer Mischung aus Blitz und sozusagen Firezone, Blitzen und hinten alles tief wegnehmen, alle tiefen Dinger. Und komischerweise, ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es halt einfach noch ein bisschen schwer liegt, kriegen wir es nicht hin, diese Cover Ones, Zero Coverages zu attackieren. Also wir haben gespielt mit Hitches, 10-Yard-Stops, Verticals, Screens, alles probiert. Wir haben es nicht hinbekommen, Punkte aufs Scoreboard zu bringen. Dann waren wir in Schlagdistanz, können nicht converten beim dritten und kurz, müssen kicken. Der erste Kick wird geblockt. Dann geht es hin und her. Dann verletzt sich Wendland, also Defense-Linebacker, relativ früh im Spiel, was eigentlich für uns natürlich dann optimal ist. Kriegen es wieder nicht in Punkte zu machen. Defense hält wie immer das uns einfach im Leben. AJ dann mit einem frühen 6-0 und am Ende des Tages haben wir keine Punkte aufs Board gebracht und verlieren mit einer Last-Minute-Interception und einem Field-Goal gegen die Wroclaw Panthers 15-12. Von den Stats her braucht man, glaube ich, jeder, der mal rüberfliegen möchte, kann das gerne machen. Die haben 8 Pässe completed. 8 Stück von 22 Attempts. Ich glaube, das machen manche Teams in einem Drive. Und unsere Offense war einfach nicht. Wir haben nicht geklickt. Ich wünschte, ich könnte euch einfach beschreiben, woran es lag. Ihr kennt die Situation. Du stehst am Spielfeldrand. Es ist Hektik pur. Viele versuchen zu analysieren, was wir besser machen können. Und man kriegt es einfach nicht umgesetzt. Also, vielleicht, Jan, kannst du ein bisschen wenn du es vielleicht gesehen hast, so ein bisschen Quarterback analysieren. Es war nicht unser Tag. Da fehlen mir wirklich die Worte, weil es halt auch so ein wichtiges Spiel war. Wir mussten gewinnen, um halt einfach diesen Playoff-Spot uns einfach zu forcieren. Und ja.
Also vielleicht einfach nur kurz: Es gibt, wenn dich jemand mit einer Man-Coverage, also Mann zu Mann, schlägt, dann gibt es halt eigentlich nur, also gibt es 3 Dinge, die das lösen können. Also es ist eine ähnliche Situation, die wir letztes Jahr in Köln auch hatten. Also dieses Mann gegen Mann, gibt dann auch noch Versionen, wo dann eine Zone oben drüber spielt, aber zu sagen, ich schaffe es einfach, du hast 4 Receiver, ich habe 4 DBs und gib ihm, ne? Und wir schaffen das. Da gibt es halt die erste Lösung, ich bin besser, ich gewinne die One-on-Ones, das ist die einfachste Lösung. Wenn das nicht klappt, dann brauchst du sehr gute Play-Designs, ne? Mit verschiedenen Motions, mit verschiedenen Routenkombinationen, Right Receiver, die, sag ich mal, gekreuzt voneinander laufen, um das zu verkomplizieren. Auch dafür gibt es in der Defense eine Lösung, wenn du auch da wieder besser bist. Wie gesagt, schaffst du es nicht. Und die dritte Lösung, die es dann oftmals gibt, ist halt ein Running Quarterback. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was in Köln gefehlt hat letztes Jahr mit mir. Ne, wenn jeder rausdroppt und Mann zu Mann verteidigt und nur noch keiner covert den Quarterback, weil auch der braucht einen Mann und der kann nicht laufen, weil du wirst nicht ernst genommen von der Defense, dann machst du es der gegnerischen Defense einfach. Und das sind so die drei Lösungen. Und jetzt nehme ich mal an, habt ihr die One-on-Ones nicht gewonnen? Das ist ein Problem. Ich nehme dann auch an, dass einfach dann vielleicht die Man-Concepts und die Man-Beater ein wenig fehlen, die euch dann konstant über den Platz bringen, weil, wie gesagt, die Explosivität solltet ihr eigentlich haben. Vielleicht hat man auch einfach mal einen schlechten Tag erwischt. Aber wenn alle Stricke reißen in so einer Situation, hilft dir einfach ein Running Quarterback. Und das ist, glaube ich, auch das, was dann nachher vielleicht an dem Tag bei euch gefehlt hat. Vielleicht wäre sogar jetzt wieder der Isom der bessere Quarterback, der einfach das Ding in die Hand nimmt und läuft. Ist auch da wieder die Frage, ne? Dann steht wieder ein AJ Wendland da, der den tackelt. Aber wie du schon gesagt hast, Muki, das sind halt die Tage, wo du am Ende da stehst. Du weißt, was der Gegner spielt, du weißt, was passiert, du weißt, wer dir gegenübersteht und du wirst einfach dominiert und es fühlt sich scheiße an.
Ja, und ich möchte eine Sache.
Tim sagt anders. Tim sagt, oh, nochmal geil, was labert ihr? Beste Situation des Lebens.
Ist so.
Mann, gib ihm.
Ja, ich will eine Sache noch kurz dazu erwähnen, zu diesen Man-Coverage-Sachen. Das soll kein Disrespect sein. Im Grunde genommen auch einen großen Respekt an den polnischen Cornerback. Die haben Aaron Jackson 101 ohne Safety-Hilfe den. Korrigiert mich, wenn ich da wirklich komplett falsch liege, aber. Zweite Hälfte, 101, 1, 80 großer Cornerback gegen Aaron Jackson, 101, 10 Yards off, Man-to-Man gecovert. Wir konnten nicht, also wir haben es nicht attackieren können, machen.
Ist interessant, weil eure Defense spielt ja auch voll viel Man-Coverage, ne? Es ist ja nicht so, als würdet ihr das nie sehen.
Ja. Also, und gerade, also wir reden über, also wir reden auch über Aaron Jackson, wir reden über einen 1,90, 92 großen Receiver, also wir kennen alle Aaron Jackson, dem musste das Ding in die Luft legen und der macht was draus, oder?
Ja, hat ja auch zweimal geklappt. So.
Ja, genau, ja, das stimmt, genau, aber wir haben es einfach nicht kontinuierlich lang, also wir haben es nicht, der hätte eigentlich theoretisch gesehen, aus meiner Sicht, 40 Bälle kriegen müssen, den ganzen Tag. Ja. Bis da jemand steht, der das wegnimmt, also
ja, es ist tough. Also, was Jan eben gesagt hat, das ist mir auch aufgefallen. Also, du hast eben schon gesagt, die haben 8 Pässe angebracht, ne? Die Panthers. Ja. Und das ist genau das, was wir schon als Thema so die Saison über gesagt haben. So, da ist der Import-Receiver, Tony Tate, und danach kommt auf Receiver nicht so viel und das Passing-Game läuft nicht. Und was ich krass fand, ihr habt den Run ja eigentlich relativ gut in den Griff bekommen, ne? Also, unser Favorite Player hier, Nummer 22, wo wir alle den Namen nicht aussprechen können, der hatte keinen guten Tag gehabt oder zumindest keinen Tag, wie er es sonst hat. Und dann ist es nämlich genau das, was Jan gerade sagt. Ne? Wir haben ein Rub-Konzept an der Goal-Line, ne? Für die Jungs oder für die Leute, die es nicht wissen. Es ist, der Inside-Receiver geht raus, der Outside-Receiver kommt rein. Wenn du Man-to-Man spielst, hoffst du, dass die beiden Cornerbacks, die beiden Receiver covern, halt ineinander reinlaufen und einer von den beiden frei ist. Auf dem Papier ist das nicht erlaubt. Es ist Offensive Pass Interference, wenn man es clever macht.
Freiheit.
Wenn man es clever macht, geht das durch. Und genau das ist da ein Touchdown. Ne? Also ein simpler Slant-Rub-Konzept funktioniert. Und das andere ist ein tiefer Corner, gegen wo ich jetzt mal einfach von ausgehe, dass ihr eine Too High Man gespielt habt und wahrscheinlich irgendwen geblitzt habt und dann hast du einen Wunderbar mit dem Safety oben. Das sind dann zwei Pässe, die für zwei Touchdowns gehen. Und ihr habt das Gleiche auf der anderen Seite gemacht, dass ihr mit Aaron Jackson das zweimal ausgenutzt habt und dann steht es Gleichstand. Und dann, das ist das, wo ich mir gedacht habe, ich habe es live gesehen. Und dann fängt ihr diese Interception und dann wird die zurückgetragen für fast an die 40 oder so. Und ihr habt noch eine Minute Zeit, ihr braucht nur ein Field Goal. Und ich denke mir so, ach krass, das Ding, das ist so ein Sieg für Berlin, der ist nicht schön, aber a win is a win. Und dann kommt eine Flagge, das Ding geht zurück und dann passiert das Unglücklichste, was passieren kann. Der Ball geht durch die Receiver-Hände von Robin, glaube ich, wird gepickt und wird auch noch so weit zurückgetragen, dass es dann nur noch ein Field Goal braucht und das ist das Spiel. Also eigentlich hattet ihr alles Momentum, um rüberzuziehen, obwohl Polen den Ball hatte, ihr habt gepickt und ihr habt die Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen und dann passieren zwei unglückliche Sachen. Und dann stehst du da plötzlich und Mucki, ich sehe es in deinem Gesicht, es tut mir leid, dass ich es so ausführe, aber das ist einfach unfassbar unglücklich. Also deshalb habe ich eben auch gesagt, ich habe mit euch mitgelitten, weil das ist wirklich, also wenn du so ein Hoch erlebst, eine Minute vor Schluss, so du denkst, okay, die haben den Ball, ist noch eine Minute, wir hoffen, dass wir einen Stop kriegen und in den Overtime gehen und dann kriegst du die aber die Interception und denkst dir so, Alter, geil, wir gewinnen das Spiel jetzt. Und dann geht es sich direkt wieder, dreht sich um und du stehst am Ende da und denkst, ey, was passiert in der letzten Minute? Das ist tough.
Und du sprichst auch einen guten Punkt an, das müssen wir auch auf unsere Receiver-Kappe nehmen. Wir hatten zu viele Drops. Dass Drops passieren, ist im Spiel völlig klar, aber es waren einfach viel zu viele Drops aus viel zu vielen guten Würfen. Du hast gesehen, relativ früh spielen wir den Flea-Flicker, also wir spielen sozusagen Post und Deep Dick, sozusagen von beiden Seiten kommen. Flea-Flicker, Running Back kriegt den Ball, Running Back pitcht den Ball zurück zum Quarterback, Aaron Jackson wide is open, 3-Yard-Separation, muss nur fangen und walk in Touchdown und droppt das Ding. So fängt das Spiel halt einfach an und dann ziehen die so ein paar Drops durch und ein paar zu tiefe Pässe und so kleine Fehler und dann, ja, summiert sich alles. Fitko wird geblockt, Fitko wird verschossen, Snap ist zu hoch, wir können es einfach nicht finishen, gefühlt. Ja, es ist...
Gibt so Tage, ne? Das ist einfach so.
Es gibt so Tage, aber es fühlt sich so falsch und so komisch an, weil wir gegen Wien so ein phänomenale, was heißt phänomenal, aber so eine schöne Leistung bringen und dann gegen Polen gefühlt komplett wegbrechen in der Offense. Ich spreche nur über, weil Defense kannst du keinen Wurf machen. Defense, glaube ich, hat in dieser Saison nur aus Fehlern der Offense Punkte kassiert. Also wenn ich Prag, wir haben es angesprochen, Quarterback fumbled, 6 Punkte. So. Und das ist halt einfach das so ärgerlich, weil man einfach wirklich das Material hat, hier alles gut zu spielen.
Jungs, ich habe nur eine Sache zum Running Back, weil ich sitze hier gerade bei Marek vom We Believe in G. Das ist ja ein polnischer Landsmann. Und ich habe den Marek jetzt mal kurz hier reingeholt, damit er den Namen richtig ausspricht von dem Running Back. Und selbst der, der kommt jetzt hier als kleiner Gastauftritt mal rein, aber selbst der Marek hat Probleme, diesen Namen auszusprechen, weil er liest diesen Namen jetzt schon zum sechsten Mal. Ich hole mal kurz den Marek ran.
Hallo, man muss dazu sagen, ich lebe seit 32 Jahren in Deutschland. Jozowski müsste es sein. Das BRZ ist halt sehr, sehr hart.
Nochmal bitte.
Jozowski müsste es eigentlich sein.
Ja, nee, Jozowski. So, wie hat der gute Mann denn gespielt?
Dann haben wir einfach 12 Wochen komplett falsch ausgesprochen.
Oder ich habe mich gerade kolossal blamiert, aber.
Es ist 22. Es ist nicht 21, es ist 22.
Was heißt 22 auf Polnisch? 22 war das.
Tatsächlich hat er 24 Carries für 81 Yards und kein Touchdown. Ist okay.
24 Carries ist absolut crazy.
Aber in so einem Spiel halt wichtig, ne?
Ja.
Wenn wir drüber sprechen, dass jemand nur 8 Bälle completed, rechnen das mal jetzt um im smarten, in der smarten Mathematik. Das ist ja nochmal in der gesamten Perspektive, wenn man alles betrachtet, wenn jemand 24 Mal den Ball carried in einem Spiel, wo nur 8 Bälle gefangen werden, dann ist das ja wirklich dann in dem Moment der wichtigste Mann auf dem Platz. 81 Yards ist jetzt nicht viel, macht dann aber ja schon gut was weg und verhindert dann ja auch, dass eure Offense auf den Platz kommen kann, Muki, um dann irgendwann mal, und das muss man ja sagen, in so einer Cover-One-Defense ist es ja einfach so prädestiniert, du musst nicht 10 Pässe anbringen und die ist nicht dafür gemacht, dass du 10-mal einen Ball anbringst für 80 Yards, sondern du fängst halt mal einen Ball und gehst mit einem Ball 80 Yards und das ist dann einfach enorm wichtig, da auch die Zeit runterzunehmen.
Ja. Zusammengefasst verlieren wir das Spiel, gehen somit ins letzte Spiel. Wir haben nächste Woche eine Bye-Week. Gegen Leipzig haben wir jetzt nächste Woche frei und danach das Do-or-Die-Spiel gegen Hamburg. Es wird ein sehr wichtiges Spiel werden. Wir werden uns darauf fokussieren und auf jeden Fall, die Floskeln muss ich bringen, auf jeden Fall alles geben, weil es ist halt einfach so, es sind immer viele Floskeln, aber es ist leider sehr, sehr wichtig. Wir haben uns jetzt selber in die Position gebracht und werden jetzt da gegen Hamburg gutes Spiel abliefern müssen und wer Hamburg kennt und diese Berlin-Dynamik kennt, weiß, dass Hamburg auf jeden Fall nicht nach Berlin kommen wird und uns hier den Sieg schenken wird, also wird ein hartes Spiel werden. Die werden essen, ja. Hart ist...
ich finde es nur, also heute ist irgendwie, man muss ja auch mal real bleiben, das ist eine sehr bedrückende ELF-Game-Time heute, also wir haben jetzt zwei Jungs, die gar nicht drüber reden wollen eigentlich. Wir haben einen, der sehnsüchtig Football vermisst und einen Invaliden. Also ist irgendwie, ist tough.
Ein Trauerspiel.
Aber wir kriegen das jetzt hin, oder Muki? Wir ändern jetzt die Vibes hier ein bisschen.
Wir ändern die Vibes, denn wie man wieder zu guten Kräften kommt und zu Energie kommt.
Oh, der Übung. Das muss ich nicht. Hallo. Das hat er sich aufgeschrieben. Muki, leg
los. Nein. Das habe ich gerade frei aus.
Sorry, ich habe es zerstört. Mach nochmal.
Nein, alles gut. Ihr habt es ja gehört.
Schneiden wir raus, Muki. Mach nochmal. Schneiden wir raus.
Wie man wieder zu guten Kräften kommt und wieder Energie erhält. Über Nahrung natürlich ganz, ganz prädestinierend, über unseren Sponsor. Wir sind sehr stolz, dass wir diese Kooperation mit euch haben, nämlich Löwenanteil. Wir hatten es letzte Woche schon angeschnitten, Löwenanteil, was machen die? Proteinreiches, bio-veganes, schnell gemachtes Fertiggericht aus nachhaltigen Gläsern. Wir haben letzte Woche schon alle Facts angesprochen, ich habe es auch gerade zusammengefasst, sehr proteinreich, bio, vegan, die achten sehr drauf, Löwenanteil ist sehr überzeugt, dass die Zukunft auf pflanzlicher Basis liegt und die meisten Gerichte sind schon vegan und öko-zertifiziert. Heute habe ich mir mal aufgeschrieben, will ich ein Essen vorstellen, was ich meiner Meinung nach jetzt hier schon zum zweiten Mal gegessen habe, nämlich die African Bowl mit veganem Hühnchen. Und was ich cool finde, ist einfach, ich bin jemand, der ist sehr faul. Also ich esse eigentlich viel zu wenig für den Aufwand, den ich habe. Und ich bin wirklich, was Essen angeht, sehr, sehr faul. Was ich cool finde, ist einfach, dass man, ihr seht es, ich halte es hier so ein bisschen in die Kamera, aber um euch das einfach mal zu beschreiben, dass man alle Key Facts direkt auf einen Blick sieht. Also ich sehe direkt 445 Kalorien, 31 Gramm Protein, das ist so das Augenmerkmal, die Stats sind super clean, es sind keine Konservierungsstoffe, keine Farbstoffe, keine künstlichen Aromen, keine Zuckerzusätze und ich haue es einfach im Grunde genommen nur einen Topf für 3 Minuten, mache mir dazu Reis und habe einfach schon eine Mahlzeit weg und kann einfach die Zeit für coole Dinge nutzen und weiß einfach, was ich wie Markus Rühl sagen würde, im System habe. Und daher...
Muss nicht helfen, muss schmecken. Andersrum, muss nicht schmecken, muss helfen.
Muss wirken.
Beides, siehst du mal. Ich würde es kurz zusammenfassen. Also ich habe jetzt ja auch schon das ein oder andere Gericht gegessen. Ich esse gerade, muss ich mal gucken, die Chipotle Chili. Ich bin mit Rind und Süßkartoffeln. Bin auch, eigentlich koche ich gerne, bin oft faul. Und um es kurz zusammenzufassen, Löwenanteil ist einfach nur Fertignahrung ohne Gewissensbisse. Ich weiß einfach so, das ist, ich kriege eine gute Ernährung, das ist genau die Mahlzeit, die ich brauche. Der Kalorienwert ist genau richtig. Ich habe alles drin, was ich brauche. Es ist nachhaltig. Und ich glaube, vor allem für junge Athleten wie uns heutzutage, denen ja dann am Ende nicht nur wichtig ist, dass es wirkt, sondern dass dann auch viele andere Faktoren kommen, ist Löwenanteil dann echt nice. Auch für Leute, die kein Football mehr spielen, sondern auch busy sind, so wie ich jetzt im Arbeitsalltag und auch Football-Fans sind. Ich will dann auch manchmal nicht 2 Stunden in der Küche sitzen, sondern auch so mal eine gute Mahlzeit haben. Deswegen auch nochmal von meiner Seite, macht das jetzt hier bei Game Time mein zweites Jahr. Vielen Dank an Löwenanteil erstmal für das Essen und dann auch für das Sponsoring.
Genau, und wenn ihr Löwenanteil gerne mal austesten und abchecken wollt, in den Shownotes seht ihr die Bestellcodes und den Link zu Löwenanteil. Also wenn ihr Bock habt und euch haben jetzt unsere schmackhaften Eindrücke gefallen, dann könnt ihr gerne mal es abchecken und gerne bei Löwenanteil eine Bestellung auslösen. Zurückzukommen zum Football. Wir haben jetzt unser Format, wie immer, Offense der Woche ist dieses Mal dran. Ich habe schon eine Liste erstellt und habe schon so einen groben Überblick. Es ist sehr passlastig gewesen, also Running Backs wie immer, es ist sehr, sehr, sehr passlastig gewesen. Valentin, Frage an dich, hast du schon ein paar Key Players dir zusammengefasst? Den hau sie gerne raus.
Yes, also erstmal hat mich gefreut, dass Jacob Sullivan wieder zurück auf dem Platz ist für die Frankfurter. Hat ein sehr gutes Spiel gemacht, auf dem Boden gut performt, hat durch die Luft 300 Yards geworfen, 3 Touchdowns. Alle 3 Touchdowns, auch auf den zweiten Mann, den ich ansprechen will, Lorenz Regda, der 7 Bälle für 90 gefangen hat. Cooles Spiel von den Jungs. Dann haben wir Malik Stanley schon angesprochen, der überragend gespielt hat. Ich möchte mal 2 Leute nennen, die wir bisher noch nicht angesprochen haben hier in der ALF Game Time. Und zwar ist das Nandor Toth, ein Receiver von Fehervar. Muss man auch mal ansprechen, wenn das gut läuft bei denen. Die haben ja den ersten Sieg eingefahren und der Mann ging für 5 Catches, 111 Yards und 1 Touchdown, hat mich sehr gefreut. Und der Running Back von Stuttgart, Nicolas Kanda, mit 17 Rushes für 110 Yards, 1 Touchdown, 6,5 in Average. Sehr, sehr coole Leistung. Die 2 Jungs hatten wir bisher noch nicht. Und dann haben wir die üblichen Verdächtigen. Botella Moreno macht ein Riesenspiel, wieder 10 Catches für 88 Yards, 1 Touchdown. Yannick Meyer haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, wieder über 100 Yards, Touchdown und echt krasse Target-Maschine, wie immer, Marvin Rutsch, 15 Catches gegen eine Rhein-Fire-Defense, das kann sich sehen lassen, fast 140 Yards, ein Touchdown und ja, dann kommt halt irgendwann auch Glenn Tonga um die Ecke und rennt auch wieder für ein paar 150, also da haben ein paar Jungs echt wieder gut abgeliefert am Wochenende.
Ich bin übrigens dafür, dass wir nächstes Jahr bei der Game Time neben dem Team der Woche noch die Kategorie die üblichen Verdächtigen einführen. Dass wir halt die Jungs, die eh immer dabei sind, da sowieso immer reinführen, dass wir sagen, also von den üblichen Verdächtigen, da nochmal die üblichen Verdächtigen, so ein Bierbaumer, so ein Jadrian Clarks und Glenn Tonga, dass man einfach sagt, der übliche Verdächtige der Woche ist dieses Mal wieder Marvin Rutsch.
Aber der hat wirklich wieder krass gespielt. Also der Typ ist echt, also ich finde den echt stark. Also wie du schon meintest, der hat wieder super viel, ist ja auf dem Feld von Running Back zu Fullback zu Outside Receiver, Slot Receiver und gewinnt seine Matchups und muss ich sagen, wirklich starker Spieler.
By the way, wenn wir mal hier ein bisschen weg von den Spielern gehen können, John Schuh von München, wenn ich ein Interview in der Halbzeit, immer sehr, sehr sympathisch. Ja, der Mann geht vor die Kamera, hat gar keine Stimme mehr, weil er gerade die letzten 2 Stunden damit beschäftigt war, die Refs anzuschreien, weil sie irgendwelche Regeln nicht kennen, die er extra ausnutzt. Ja, sowas wie, ey, wir spielen Philly Special und gehen extra nicht under center, damit die Motion nach vorne funktioniert. Die Refs checken es nicht und er schreit sich die Seele aus dem Leib. Aber sobald Icke dem dann das Mikro unter den Mund hält, sagt er so, ja, die Refs machen einen super Job. Wir müssen einfach besser exekuten. Also der Mann ist ultra sympathisch und das mal ganz weg davon, dass er in einen unfassbar geilen Offense-Scheme fährt, wo alles irgendwie aufeinander abbaut. Also ich gucke dem sehr, sehr gerne zu in der gesamten Offense, aber das fand ich am Wochenende schon wieder witzig.
Das wollte ich mich gerade auch nochmal rauscallen. Also neben Instant Performance, das eine Play, was für mich die Woche mich so ein bisschen sprachlos gemacht hat, war von Castle, der 70, 80 Yard Touchdown, weil ich mich nicht dran erinnern kann, wann die Rhein-Fire Defense jemals tief geschlagen wurde. Und wir haben jetzt nicht viel über das Spiel gesprochen. Und wir reden ja generell nicht so viel über die Rhein-Fire-Spiele, weil sie oft sehr einseitig sind. Dann nochmal schöne Grüße an die Nachricht, die wir diese Woche vom Rhein-Fire-Spieler bekommen haben. Aber die eine Sache, über die man sprechen muss, ist, dass die wenigsten Teams durch das Defense-Scheme hinbekommen, 1-zu-1-Situationen zu kreieren, dass dann Leute auch Big Plays kreieren. Und das haben München diese Woche wieder geschafft durch ihren Coach. War wirklich bezeichnend.
München Offense gefällt mir auch sehr. Also von Woche zu Woche München Offense ist einfach wirklich eine sehr kreative und vielseitige Offense. Eine Frage habe ich noch an euch, das ist mir gestern im Stream aufgefallen und das will ich mal abseits der Keyplayer der Offense euch mal fragen. Ich habe es noch nie gehört, noch nie. Delay of Game gegen die Defense.
Was?
Ja, ich habe es noch nie gehört.
Wo ist das passiert?
Gegen Rhein-Fire Defense, relativ am Ende, drittes Quarter, Delay of Game gegen die Defense. Entweder habe ich mich jetzt komplett verhört, aber ich würde sagen, zu 90% hat der Whitehead diese Strafe ausgesprochen.
Weil sie nach dem Timeout nicht aus dem Huddle gekommen sind?
Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, auf jeden Fall hörte ich schon Delay of Game Defense und guckte auf den Fernseher und dann, es kann sein, aber ich habe diese Strafe noch nie gehört.
Hast du vielleicht was auf den Kopf bekommen gegen Breslau?
Also, in Berlin ist es auch sehr warm, okay, aber okay. Delay of Game.
Wie viele Finger zeige ich? Okay, welches Gericht von Löwenanteil habe ich gerade in der Hand? Sag es, siehst du das?
Chili.
Sehr gut, alles klar. Mucki, dir geht's gut.
Ist das das Concussion-Protokoll der ELF Game Time?
Löwenanteil-Geschmäcker testen.
Aber diese Strafe habt ihr auch noch nicht gehört, oder? Also wäre vielleicht auch mal eine Frage an die Community. Wer hat es auch gehört? Wer hat es auch gesehen? Ich bin der Überzeugung, dass der Whitehead diese Strafe so ausgesprochen hat. Und ich war auch überrascht, weil ich mir dachte, das habe ich noch nie gehört. Spannend.
Aber das funktioniert doch gar nicht.
Habe ich mich ja auch gefragt. Und dann sitze ich da.
Ich kenne die Strafe. Es gibt ja Strafen, wenn du zu spät aus der Halbzeit kommst oder so. Das gibt es ja. Ne? Dann gibt es so, aber es ist ja kein, doch ist auch ein Delay of Game. Doch, das ist doch auch, nee, aber es ist ein anderes Delay of Game.
Kann das sein, dass wenn die Offense late switcht und du musst ja rein theoretisch der Defense Zeit geben, auch zu switchen?
Nein, das ist Offense.
Und dann kommt einfach keiner rein, oder was?
Dann, das wäre jetzt die Frage. Weil wenn du dann, weil wir hatten das Problem dieses Mal, wir hatten nämlich ein ähnliches Problem, die Offense hat quasi personell gechanged. Zweimal, sagen wir. Deswegen haben wir quasi personal gechanged und dann haben wir das quasi im Nachhinein nochmal gechanged und da haben die Refs uns quasi nicht nochmal diese extra Zeit gegeben.
Männer, ja, aber ich wenn habe du gerade dich wechselst, dann wechselst du mal geguckt, nicht. Mal gegoogelt, um mal hier Auflösung zu bringen. Wenn die Seite jetzt völlig unseriös ist, müssen wir es nochmal korrigieren, aber hier steht, Defensive Delay of Game ist, wenn sozusagen der offensive Spieler down ist, getouched wurde und das Play tot ist und der Defense-Spieler den Offense-Spieler behindert, den aufzustehen und den Ball wieder sozusagen an die Line of Scrimmage zu bringen und das neue Play zu starten.
Ah, ja,
sozusagen eine Verzögerung.
Das eigentlich die Defense machen will, wenn wir quasi das Spiel zu Ende bringen wollen.
Genau.
Das hat ja viel mehr Sinn gemacht als alles das, was wir hier gesagt
haben. Ich wollte gerade sagen, die Lösung war sehr naheliegend. Das ist ein bisschen traurig, dass wir das alle nicht
aber ich dachte, das wäre halt eher ein Personal Foul, so, weil ein gegnerischer Spieler nach dem Spielzug, dann muss man ihn dann mit Gewalt am Boden halten. So, denke ich, ist ja.
Auf jeden Fall interessant, dass wir den Zuhörern mal damit einen Einblick geben konnten und mal Rätsel raten können, was die Lay of Game für eine Strafe ist. Also, so lernt man auch was dazu. Ich glaube, Valentin, du hast es schon ganz gut zusammengefasst, Defense-Spieler, Offense-Spieler. Wer waren die Keyplayer? Es gab auch wieder, wie immer, die üblichen Verdächtigen. Philipp Hauen von den Raiders Tirol wieder mit guten 9 Receptions, 94 Yards. Marco Schneider wieder coole Routen gelaufen, wieder gut, was heißt gut Yards gemacht, aber wieder das geholt, was er sich nehmen konnte. Und ich insgeheim, du meintest es schon, der Receiver von Fairvine Throners mit 111 Yards hat mich auch gefreut. Ich finde, die Jungs kämpfen, wie er den Ball attackiert, gerade wieder aus dieser Receiver-Perspektive, über dem Safety, er attackiert den und da zeigt sich einfach auch so ein bisschen die Leidenschaft, die noch einfach in Throners in sich tragen und nicht aufgeben. Das finde ich ist ein sehr, sehr, sehr starkes charakterliches Team. Ihr könnt wieder abstimmen. Wir werden euch wieder in den Instagram-Stories die Auswahl lassen, wer von euch oder wer von den Spielern in die Offense der Woche kommt. Mit Blick auf das kommende Wochenende über das Playoff-Race haben wir folgende Partien, die wir wieder mal tippen. Wir fangen an mit Stuttgart Search bei den Raiders Tirol. Tim, du fängst an.
Brauchen wir nicht ansprechen, oder? Ganz klar Raiders.
Ganz klar Raiders. Valentin, was sagst du?
This is the way, Valentin. This is the way.
Boah, das ist schwierig. Ist ein gutes Spiel. Ich freue mich sehr drauf, das zu gucken. Ich glaube aber, dass Stuttgart das gewinnt. I'm sorry.
Ja, ich gehe natürlich mit den Search.
Ich finde es ein spannendes Spiel, weil es wieder...
Für die Leute, die es nicht gehört haben, der Tim hat gerade so getan, als ob er kotzt.
Ich habe quasi gekotzt.
Oh, es ist ein super spannendes Spiel, weil jetzt auch für uns einfach wichtig ist, gegen wen wir spielen werden. Also entweder, wenn wir das Spiel gegen Hamburg gewinnen, fahren wir ja entweder zu euch nach... Ich lehne mich lieber nicht aus dem Fenster. Aber ich glaube, wir spielen entweder gegen Search oder entweder gegen Tirol. Gegen eines der beiden Teams, wenn wir nächste Woche gegen Hamburg gewinnen. Ich gehe aber mit Tirol. Ich glaube, Tirol wird zu Hause gewinnen gegen Search. Genau, und dabei lassen wir es. Zweites Spiel, Munich Ravens bei den Milano Seamen. Valentin, dein Tipp?
Ich gehe auf jeden Fall mit den Ravens. Wir haben die Probleme der Seamen schon mal angesprochen. Und ich glaube, wenn ein Offensive Coordinator das auszunutzen weiß, dann ist es der eben schon angesprochene John Schub. Also ich glaube, dass die Munich Ravens das gewinnen, ja.
Tim?
Ich schließe mich da Valentin an. Ich glaube, also wir haben extreme Probleme am Anfang gegen München gehabt und wir spielen ganz sound Defense. Seamen haben, ich glaube, wenn die Seamen, die haben individuell gute Athleten, wenn sie nächstes Jahr ein bisschen ins Coaching investieren, kann das ein guter Contender in der Liga sein, aber nicht dieses Jahr.
Ja. Ich gehe auch mit München, everybody's favorite Newcomer, die haben sich stabilisiert jetzt in der Season, holprigen Start, hatten ihren Signature Win, haben competed mit den guten Teams und nehmen da einfach viel Mojo mit rein. Ich sehe die nicht strugglen gegen Mailand, sondern eher weiter ihr Level elevaten, weiter oben mitzuspielen. Und ich denke mal, dass sie das auch deutlich gewinnen werden.
Damit gehe ich auch. Also 4-0 für die Munich Ravens gegen die Milano Seamen auf unserer Seite. Die Barcelona Dragons bei den Paris Musketeers. Beide sind aus dem Playoff-Race eliminiert. Frage, die ich jetzt, bevor wir tippen, gerne noch stelle. Spielt man jetzt mit Backups? Spielen wir jetzt mit Leuten, die dieses Feld dieses Jahr noch nicht so gesehen haben? Oder kämpft das Team mit den Starters bis zum erbitterten Ende?
Ich glaube, ich würde eher sagen, du lässt die Leute spielen, wo es am meisten Sinn macht. Da geht es für mich erstmal Thema Gesundheit. Wer ist angeschlagen und wer sollte nicht mit gewissen Verletzungszustand spielen, wo ich noch spielen würde, wenn ich im Playoff-Race bin? Dann das Zweite vielleicht auch so in dem Sinne, was will ich noch von Leuten erfahren? Habe ich Spieler, die Spielzeit brauchen, weil ich sie nächstes Jahr im Starting-Lineup haben will? Aber sonst, wir spielen Football, du musst immer 100% spielen, du musst immer die besten Männer auf den Platz stellen, weil der Mann neben dir ist wichtig für deine eigene Gesundheit, der Mann neben dir ist wichtig für den Erfolg der Gesamtheit und um den Respekt der Mannschaft zu halten, jeder, der fit ist und jeder, der competen will und kann, muss auch spielen. Paris übrigens, sage ich, gewinnt.
Was sagst du, Valentin?
Ich finde es ein bisschen schade. Nachdem sich der Quarterback von Barcelona verletzt hat, sind die ein bisschen in ein Loch gefallen. Ich fand die eigentlich immer sehr cool anzugucken, gut zu spielen. Aber das war schon sehr souverän, was Paris am Wochenende gemacht hat. Also ich gehe auch mit Paris. Ist auch wieder Zach Edwards Revenge Game mit Kyle Sweet zusammen. Ist immer interessant. Das stimmt.
Hat Miller das Wochenende nicht wieder gespielt?
Genau, ja. Also er spielt auch wieder.
Entschuldigung.
Nee, aber ich finde, seitdem ist irgendwie ein bisschen, also der Landström findet irgendwie nicht mehr so richtig statt. Ich weiß jetzt nicht, ob er verletzt ist oder angeschlagen, aber ich finde irgendwie, die Offense sieht ein bisschen stagnierend aus, seit der Quarterback einmal raus war. Aber es könnte jetzt auch einfach nur schlechte Beobachtungsqualitäten sein von meiner Seite aus.
Dadurch, dass ich Paris nicht als schöne Stadt empfinde, werde ich mit den Wings gehen.
Perfekt.
Ich gehe mit Paris Musketeers. Ich glaube, dass Paris das gewinnen wird. Letztes Spiel, was wir auf dem Zettel haben, Galaxy Playoff-Platz ist gesichert, spielt bei den Hamburg Sea Devils gegen, wie wir es gerade schon ansprachen, gegen Moritz Mark und die Sea Devils. Spannendes Spiel nochmal für den Hinblick auf das letzte Spiel gegen uns. Ich fange mal einfach an und sage, Sea Devils holen sich diesmal den Sieg. Ich glaube, Moritz Mark wird die Hamburg Sea Devils zum Sieg führen und dann mit einem Sieg nach Berlin reisen.
Glaubt ihr, dass es ein Spiel für Galaxy wird, wo sie, wie Jan eben schon quasi das, wie die Leute spielen, die die Spielzeit brauchen, um den Startern Zeit zu geben?
Nee, weil die Galaxy können die Division noch gewinnen. Die Galaxy müssen alles reinwerfen. Die sind 8 und sind 9 und 1 und die spielen noch gegen die Rheinfire zu Hause.
Spannend.
Ach, stimmt. Das letzte Spiel ist gegen die Rheinfire.
Yes. Stimmt. Sprich, die können noch ins Halbfinale sozusagen rutschen, ne? Oder? Die müssen ja auch einen direkten Vergleich
haben. Ja, sowieso, aber die können noch. Die können
durch direkten Vergleich gewinnen. Noch, ähnlich wie wir mit Stuttgart.
Richtig. Wenn sie den direkten Vergleich gewinnen, wenn sie, was sind das? 21 Punkte, was jetzt, was jetzt natürlich viel ist. Erstmal Rheinfire schlagen ist schon schwierig, aber du spielst hundertprozentig mit deinen Starter. Hundertprozentig.
Ja.
Ich gehe mit Frankfurt.
Boah, ich auch.
Yes, auf jeden Fall Frankfurt. Frankfurt ist auch, also wenn es eine Defense gibt, als deutscher Quarterback, wo man auch das Gefühl hat, man wird so wie so ein Standard-deutscher Quarterback behandelt, so wir blitzen dich, wir tun dir weh, wir sind immer in deinem Gesicht drin, wir wollen, dass Unangenehmes für dich, dann ist das Frankfurt. Deswegen auch gehe ich mit Frankfurt.
Also noch sehr, sehr, sehr spannende Wochen hier vor uns. Stimmt, interessant, dass du das ansprachst hier nochmal mit dem letzten, sozusagen mit dem Division-Sieg. Liegen noch spannende Wochen vor uns. Es brennt noch. Playoff steht vor der Tür. Damit endet die heutige Folge. Ich hoffe, die Folge war für alle Zuhörer angenehm. Ich bedanke mich bei euch, Männer, dass ihr mir hier den Moderationsjob unterstützend geholfen habt. Der Hinweis an der Stelle nochmal auf die anderen ELF-Podcast-Formate der Footballerei. Hört da gerne rein. Und damit kann ich gerne die Runde beenden. Männer, habt ihr noch ein letztes Wort? Habt ihr noch das Wort zum Dienstag?
Hast du toll gemacht, Mucki.
Danke.
Stolz auf dich.
Mucki, mein Kleiner.
Danke, 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 danke. Gut, dann
ich würde fast sagen, Katharina, das war's mit deinem Job.
Oh. Job on the line hier. Nein, danke. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören und sehen uns. Und damit verabschiede ich mich und sag ciao. Danke.
Macht's gut.
Ciao. Tschüssi. Ciao.